Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in die Geschichte von Kaleb. Und das ist eine Wüstengeschichte, ich weiß nicht, wie es euch geht, bei dem Wetter heute, das was angekündigt ist, da wird einem vielleicht gleich noch wärmer. Aber ich habe gemerkt, es ist eine ganz spannende Geschichte. Es ist eigentlich nicht nur die Geschichte von Kaleb, dieser einzelnen Person, sondern vom ganzen Volk Israel. Und ich habe von Karl Alfred gehört, dass die Seniorenbibelstunde sich gerade mit Kalebs Kumpel auseinandersetzt, nämlich dem Josua. Und euch ist dann vermutlich die Grundsituation vertraut, wo das Volk Israel in der Wüste ist. Für die anderen fasse ich das nochmal kurz zusammen. Das Volk Israel ist also in der Wüste unterwegs. Und sie haben 400 Jahre hinter sich in Ägypten, voller Mühsal, voller Sklaverei. Und dann hat sich Gott diesem Volk gezeigt, auf ganz einzigartige Weise. Und auch auf dramatische Weise haben sie ihn erlebt. Gott hat die Ägypter mit den 10 Plagen geschlagen. Aus dem Kindergottesdienst kennen das vermutlich viele. Und das ging so lange, bis dieser starrsinnige Pharao gesagt hat, ja, jetzt geht einfach, bis er das Volk ziehen lässt. Und danach hatte Gott sie, als sie an dem Roten Meer standen und das Heer des Pharaos, der sich dann schon wieder anders überlegt hatte, hinter sich hatten, hat Gott das Meer vor ihnen geteilt und das Volk trockenen Fußes hindurchgehen lassen. Und als sie durch waren, so lange hat Gott sie mit einer Wolkensäule geschützt, als sie durch waren und gerade das Heer des Pharaos im Meer, da geht das Meer wieder zu und das ganze Heer des Pharaos ertrinkt. Gott leitet sein Volk ganz sichtbar am Tag in einer Wolkensäule und des Nachts in einer Feuersäule. Und dann durften die Israeliten erleben, wie Gott sie in der Wüste versorgt. Er gab ihnen Wasser aus einem Fels zu trinken und Manna vom Himmel zum Essen. Und dann war Gott sogar zu ihnen gekommen und hat gesagt, ich wohne bei euch. Sie haben ein prächtiges Zelt am Rand des Lagers aufgestellt oder ein bisschen weg vom Lager. Und Gott sagt, ich nehme Wohnung bei euch. Ihr seid mein Volk. Und Gott gibt seinem Volk dann klare Regeln. Er sagt, ihr sollt was Besonderes sein. Das haben wir gerade in der Lesung gehört. Ihr seid ein Volk von Priestern. Und dann sagt er, ich sag euch, wie ihr untereinander leben sollt und wie ihr mit mir leben könnt. Und Gott zeigt sich seinem Volk immer wieder. Er sagt, ich bin da, ich habe Großartiges mit euch vor. Und wenn man dann so liest, dann kann man fast erschüttert sein, wenn man merkt, was das Volk tut. Es erlebt Gott immer wieder auf so wunderbare Weise und trotzdem kann das Volk diesem Gott scheinbar nicht vertrauen. Sie kriegen das nicht hin. Immer wieder schleicht sich das Misstrauen ein. Da war diese Geschichte, nachdem Mose wieder runterkommt mit den 10 Geboten und das Volk hat gesagt, nee, das dauert uns zu lange, wir machen uns unseren eigenen Gott und hatte dieses goldene Kalb dahingestellt und es verehrt. Dieser Jahwe meldet sich ja nicht mehr. Und da ist die Geschichte, um die es heute auch ein bisschen gehen wird, oder eigentlich schon fast danach, wo Israel davor steht, vor dem Land, das Gott ihm versprochen hat, und sie trauen sich nicht hinein. Das Volk Gottes, das auserwählte Volk, das hat große Probleme, seinem Gott zu vertrauen, immer wieder. Und wenn man das so liest oder hört, dann kann man sich ja schon mal fragen, warum wurden solche Geschichten eigentlich aufgeschrieben? Das Volk Israel, das auserwählte Volk, das kommt ziemlich schlecht weg dabei. Ich weiß nicht, ob wir das schön finden. Gut, die Geschichte der Christenheit ist auch nicht die schönste. Aber dieses Volk ist eben kein super Vorbild, sondern eher ein Negativbeispiel. Mein Eindruck beim Lesen dieser Geschichten ist, Sie sind deshalb überliefert, um uns zu zeigen, auch und sogar das auserwählte Volk Gottes, das so, so viele Wundertaten Gottes erlebt hat. Das sind nur ganz normale Menschen. Die haben Stärken, die haben Schwächen, die haben ein Leben in einem Alltag, in dem auch nicht immer alles glatt läuft. Und sie zeigen, der Glaube, das ist nicht einfach was, was so vor sich hin plätschert und immer alles schön rosarot ist. Der Weg mit Gott, der braucht manchmal Durchhaltevermögen und der braucht auch eine ganze Menge Ausdauer. Aber es zeigt uns eben auch, wir sind nicht allein mit dem, wenn es mal nicht so gut klappt. Wenn wir mal merken, ich habe gar keine Zeit für Gott. Und wir stehen nicht alleine da mit unseren Fragen und Zweifeln. Aber, und das finde ich dann wieder spannend, in diesen Geschichten sind auch immer wieder Menschen, die für uns wirklich zum Vorbild werden. Wo uns gesagt wird, schaut euch die doch mal an. Die haben so gehandelt, so gelebt, wie Gott sich das wünscht. Wie Gott sich das wünscht von seinen Menschen. Und dieser Kaleb, um den es heute gehen soll, der war so einer. Gott selbst sagte über ihn, und da brauchen wir jetzt, glaube ich, schon mal die erste Folie, denn er ist dem Herrn ganz und gar nachgefolgt. Gott sagt zu Kaleb, deine Nachfolge mir gegenüber, die war großartig. Kaleb kann uns zum Vorbild werden. Uns wird gesagt, schaut euch die an, die so gehandelt haben. Und Kaleb ist ein Vorbild für uns, was es heißt, Gott zu vertrauen. Und nichts anderes heißt Glauben. Gott nachzufolgen. Ich habe es gerade schon gesagt, das Volk Israel ist schon kurz davor, das Land zu betreten, das Gott schon ihren Vorvätern Abraham, Isaak, Jakob verheißen hatte. Wenn man das mal aufzählt, man findet 6 oder 7 Stellen, wo mehreren Versen Gott dem Volk sagt, das wird sein. Und dann hat der Gott Mose noch einmal gesagt, als er ihn beruft, nächste Folie bitte, ich bringe euch in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Das war dem Volk versprochen. Und Gott hat gesagt, ich bringe euch dahin. Und als sie jetzt davor standen und es darum ging, das Land zu betreten, da werden erstmal Kundschafter berufen. Und bei diesen Kundschaftern, da finden sich Feiglinge und Helden. Einer dieser beiden Helden, dieser 12 Kundschafter, das war Kaleb. Er sticht heraus. Und das, wo man eigentlich sagen müsste, warum denn der? Kaleb war nämlich eigentlich Ausländer. Sein Vater war Kenasiter und gehörte eigentlich gar nicht zum Volk Gottes. Und trotzdem gebraucht Gott ihn. Er war als Kundschafter auserwählt worden, weil er seinem Stamm ein vertrauenswürdiger und anerkannter Anführer gewesen war. Kaleb stammt übrigens aus dem gleichen Stamm, aus dem später einmal Jesus Christus stammen wird, der Stamm Juda. Und er war also einer dieser 12 Kundschafter im Land unterwegs, dieses Land, das Gott seinem Volk versprochen hatte. Und sie waren 40 Tage in diesem Land gewesen, um zu sehen, wie kann man das denn erobern? Das war strategisch wichtig, sie wollten da ja rein. Und sie sahen, das Land ist so, wie Gott es uns versprochen hat. Das Land ist reich an Wasser, an Weideland, an Viehbeständen, unglaublich viele Nutzpflanzen. Und dann gibt es dieses Bild, dass 2 von diesen Kundschaftern mit einer Weinrebe oder einer Weintraube zurückkommen, die so schwer ist, dass nur 2 Personen sie an einem Stab tragen können. So reich ist dieses Land, dieses Bild, das bringen sie mit. Und sie sind sich einig, Gott hält Wort. Das, was wir da vorfinden, das ist so, wie es versprochen ist. Da ist übermäßiger Ertrag, übermäßige Frucht in diesem Land, Schlaraffenland, unglaublich. Aber dann passiert wieder das ganz Menschliche. Diese Kundschafter, die zurückkommen, die verbreiten Angst. Denn die meisten Kundschafter haben auch gesehen, dieses Land ist extrem stark befestigt. Und sie meinen, Israel, dieses kleine Volk, das kann das niemals einnehmen. Die Bewohner sind zu stark. Und dann, das finde ich spannend, im Bibeltext, dann heißt es da, sie setzten böse Gerüchte in die Welt. Über das Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Sie sehen Misstrauen. Und dann heißt es da, sie sagen, in diesem Land kann man nicht leben. Es verschlingt seine Bewohner. Und sie sagen das und sie übertreiben. Sie sagen, in dem Land wohnen nur Riesen und sagen, alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anaks. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Und das Volk gerät in Angst und Aufruhr. Aber dann ist da plötzlich dieser Kaleb. Er ganz allein, heißt es im Bibeltext, fordert das Volk auf, Gottes Zusagen zu vertrauen. Er sagt, Gott hat es uns doch versprochen, dass er uns in dieses Land führen wird. Aber keiner hört ihn. Er ist der Einzige, der über all diese Schwierigkeiten, die er sieht, hinweg auf Gott blickt. Auf Kaleb wird nicht gehört, sondern es guckt starr auf diese Riesen, die diese Kundschafter beschreiben. Und ich glaube, damit sind sie gar nicht so weit weg von unseren Lebenssituationen manchmal heute. Wir erleben ja auch immer wieder Herausforderungen in unserem Leben, in unserem Alltag. Manchmal Herausforderungen, die durch unser ganzes Leben gehen. Und die Herausforderungen unserer Zeit, die sind unglaublich vielfältig. Angst um den Arbeitsplatz, Einsamkeit, Stress im Alltag. Vielleicht etwas, was dich immer wieder herausfordert, von dem du nicht mehr lassen kannst. Der Druck, immer genug leisten zu müssen, niemals schwach sein zu dürfen. Vielleicht ist es auch schwindende Gesundheit, die Karriere, die dich auffrisst, die Sorge um die Zukunft oder um einen lieben Menschen. Und was dann passiert, ist dasselbe wie beim Volk Israel. Wir schauen nur noch auf diese Herausforderungen, auf die Sorgen. Alles dreht sich nur noch darum, die Sorgen drohen mich aufzufressen. In diesem Land kann man nicht leben, es verschlingt seine Bewohner. Und was dann entsteht, ist genau das Gegenteil von dem, was Kaleb einfordert. Das Gegenteil von Vertrauen, nämlich Misstrauen. Und Misstrauen, das ist wie eine Trennwand. Es ist eine Trennwand nicht nur anderen Menschen gegenüber, sondern auch gegenüber Gott. Und wo mich Misstrauen erfüllt, da frisst das alle Kraft auf, überhaupt vertrauen zu können. Misstrauen, das ist so etwas wie eine Glaubensblockade. Es hindert uns, dass wir den nächsten Schritt im Glauben tun können. Und so heißt es dann auch beim Volk Israel, wo der nächste Schritt eigentlich wäre, das versprochene Land zu betreten. Die ganze Gemeinde schrie laut auf vor Entsetzen und die Leute weinten die ganze Nacht. Alle miteinander lehnten sie sich gegen Mose und Aaron auf, sie murrten und sagten, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Warum will der Herr uns in dieses Land bringen? Wir werden im Kampf umkommen und unsere Frauen und kleinen Kinder werden den Feinden in die Hände fallen. Es wäre besser, wir kehrten wieder nach Ägypten zurück. Und schon gaben einige die Parole aus, wir wählen einen neuen Anführer und gehen zurück nach Ägypten. Da sind böse Gerüchte in der Welt und das Volk sagt, wir betreten das Land nicht. Und das sind überhaupt keine rationalen Gründe, die das Volk da abhalten, das Land zu betreten, das von Milch und Honig überfließt. Es ist Unglaube, es ist Misstrauen und Angst vor Gott. Und was macht das Volk? Habt ihr das mitgekriegt? Es sagt, lieber zurück in meine alten Verhaltensmuster, als mich der Herausforderung stellen. Lieber zurück in 400 Jahre Sklaverei, als jetzt zu kämpfen. Lieber nicht auf Gottes Zusagen vertrauen, sondern das tun, was ich kenne, auch wenn es nicht gut war. Und dann lesen wir zum ersten Mal, dass da Kaleb nicht ganz der Einzige war, sondern auch sein Kumpel Josua mit dabei. Da warfen sich Mose und Aaron vor den versammelten Israeliten auf die Erde. Josua und Kaleb aber, die zusammen mit den anderen das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde Israel: Das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn der Herr uns gut ist, dann wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig. Sie sind von ihren Göttern verlassen, aber uns steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihnen. Aber dann heißt es, aber die ganze Gemeinde wollte sie steinigen. Kaleb und Josua ganz alleine in einer wahrlich brenzligen Situation. Die beiden gegen die anderen 10 Kundschafter und gegen das ganze Volk Israel. Es scheint, als hätte das Volk die Worte Kalebs überhaupt nicht gehört. Das Volk sieht nur, was dem Menschen möglich ist und gerät in Angst. Kaleb, der weiß dagegen, was wirklich zählt. Er vertraut Gott und seinen Möglichkeiten. Er stellt Gottes Verheißungen ganz klar in den Mittelpunkt. Er weiß, Gott steht seinen Menschen, seinem Volk bei. Auch gerade dann, wenn sie losziehen würden, um das Land einzunehmen. Das hat Gott ihnen ja aufgetragen. Und was er dann tut, ist, er entscheidet sich. Er entscheidet sich, trotz alledem Gott weiter zu vertrauen. Das Volk aber, das murrt. Es lässt sich von den angeblich unüberwindbaren Umständen erdrücken. Es sieht sich selbst als Opfer der Umstände. Es wird überwältigt von der Angst. Und wer sich als Opfer sieht, als Opfer der Umstände, der windet sich immer aus eigenen Entscheidungen heraus. Der sagt immer, die anderen sind doch schuld, was soll ich denn tun? Aber wer keine Entscheidung trifft, der trifft meistens immer doch eine, nämlich eine negative, so wie das Volk, eine Entscheidung dagegen. Das Volk sagt, Gott und Kaleb, die wollen uns doch in den Tod führen. Denen vertrauen wir nicht mehr. Wir ziehen das nicht in dieses Land. Das wagen wir nicht. Und manchmal reden wir ja so vom Glauben, als wäre das so eine Art mystische Begabung. Etwas, das nur so einige wenige auserwählte Menschen so richtig hinkriegen. Die großen Vorbilder und Glaubenshelden, die haben diese Begabung gehabt. Aber dann wird Glaube zu etwas, das völlig abgehoben ist, was mit unserem Alltag im Kleinen und uns gewöhnlichen Leuten überhaupt nichts mehr zu tun hat. Oder, das kennen wir vielleicht auch, wir lassen uns anstecken von dem Glauben von so jemand wie Kaleb und erleben so einen geistlichen Höhenflug und denken, ja, jetzt ist alles super, nach einer Konferenz oder einem tollen Lobpreiskonzert, da erfasst uns so etwas wie eine heilige Welle, auf der wir uns ein wenig treiben lassen, aber dann kommt häufig wieder der Alltag und alles ist wie vorher. Aber der Glaube ist eben nicht so ein mystischer Segen, der einfach irgendwie über uns ausgeschüttet wird. Er ist auch nicht nur für besondere, heilige Menschen und auch nicht nur besonderen Zeiten und Orten vorbehalten. Der Glaube ist für alle Gläubigen da und er muss von ihnen gelebt werden. Nächste Folie. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Satz, um das zu sich zu merken. Der Glaube ist wie ein Muskel. Er wächst dann, wenn er benutzt wird. Er verkümmert, wenn er ungenutzt bleibt. Und ich finde das ein sehr passendes Bild. Fitnesstrainer und Forscher sagen, wer sich gar nicht um seine Muskeln kümmert, der verliert ab dem 20. Lebensjahr etwa 1 Pfund seiner Muskulatur jährlich. Muskeln, die brauchen regelmäßiges Training. Sie wachsen dann, wenn sie regelmäßig genutzt werden. Und zwar dann, wenn sie regelmäßig an der Grenze ihrer Belastbarkeit benutzt werden. Man darf nicht ständig über die Belastbarkeit rübergehen, aber so sagen Trainingsexperten, fangen die Muskeln an zu brennen und ist noch ein sauberer Trainingsablauf möglich, dann ist genau das das Zeichen für den maximalen Trainingseffekt. Wenn der Glaube wie ein Muskel ist, dann wächst er, wenn er herausgefordert und genutzt wird. Dann ist Glaube nicht einfach ein Gefühl, sondern Glaube ist dann eine regelmäßig getroffene Entscheidung, so wie bei Caleb. Nämlich die Entscheidung, Gott beim Wort zu nehmen und ihm mehr Wert beizumessen als unserer Sicht der Dinge. Dann geht es nicht zuerst darum, was wir tun können, was wir für Gott tun könnten, sondern es ist entscheidend, was Gott uns zusagt, wie er unser Leben sieht. Und genau diese Entscheidung, die hebt Caleb von den anderen ab. Die zeichnet sein Vertrauen, seinen Glauben aus. Deswegen sagt Gott, er ist mir ganz nachgefolgt. Caleb entscheidet sich, Gott zu vertrauen, trotz dieser angeblichen Riesen in einem Land, das möglicherweise sogar seine Bewohner frisst. Aber solch ein Vertrauen, das muss ja immer erst wachsen. Sowas braucht eine Beziehung, in der das entstehen kann. Das ist ja in menschlichen Beziehungen nicht anders. Ich als Pastor, ich erlebe das immer wieder, dass Menschen bei mir im Gemeindebüro klingeln, um sich ein bisschen Geld zu leihen. Und diese Anführungszeichen, die erweisen sich nicht selten als angebracht. Ich sehe weder die Person noch mein Geld wieder. Deshalb habe ich mir angewöhnt zu sagen, ja, ich kann dir eine Kleinigkeit geben, so viel wie für das nächste Essen reicht. Wenn dann jemand etwas wiederbringt, dann darf er auch beim nächsten Mal mehr leihen und beim nächsten Mal wieder mehr. Dann entsteht Vertrauen. Ich habe einen Nachbarn, der kommt regelmäßig. Aber mittlerweile weiß ich, der gute Mann steht zu seinem Wort. Er hat sicherlich seine Probleme, aber er ist treu. Und das Vertrauen wächst dann. Und mittlerweile ist es überhaupt kein Thema mehr, über dieses Geld und wenn wir das wiederbringen zu reden, sondern Beziehung ist entstanden. Weil Vertrauen gewachsen ist. Vertrauen wächst also dort, wo ich einen Schritt mache im Vertrauen. Wo ich das Vertrauen in den anderen ein Stück belaste. Wo ich sage, da vertraue ich noch ein wenig mehr. Und genauso ist es bei Gott. Vertrauen wächst bei ihm nicht da, wo ich sage, hey, ich kann ja gar nichts und du musst mir erst alles beweisen. Sondern wo ich mich entscheide, Gott zu vertrauen, wo ich vielleicht sage, das ist ein Bereich, den halte ich Gott noch mal ganz hin, wo ich gemerkt habe, da lasse ich ihn nicht immer entscheiden. Oder vielleicht auch, wo ich im Vertrauen wirklich gefordert bin, weil eine Situation da ist, die mich herausfordert, weil Lebensumstände da sind, wo ich sage, das fordert mich so sehr heraus. Eigentlich ist es nicht schön. Wir haben gerade die Geschichte gehört. Aber genau da wächst der Glaube. Noch einmal zurück zu Kaleb. Das Volk wollte ihn steinigen. Und ich weiß nicht, ob ihr ihn jetzt einfach so in dieser dramatischen Situation sitzen lassen könnt mit seiner Geschichte. Manchmal denke ich mir, so ein Cliffhanger in der Predigt, das wäre auch mal was Gutes. Leute als nächstes hingehen und sagen, ja, ich muss nochmal nachlesen, wie geht denn das eigentlich weiter? Nichtsdestotrotz möchte ich euch die Auflösung jetzt doch noch geben. Kaleb kann nichts tun, letztendlich kann nur Gott eingreifen, aber das tut er. Gott selbst hält das Volk davon ab, Josua und Kaleb zu steinigen. Dann heißt es da, da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor den Augen aller Israeliten über dem heiligen Zelt. Wow, Gott erscheint für alle sichtbar. Und was dann folgt, und das lasse ich jetzt im Bibeltext aus, ist ein längeres Gespräch. Ja, man muss schon sagen, eine Diskussion zwischen Mose und Gott. Und Gott sagt zu Mose, ich habe die Nase echt gestrichen, voll von diesem Misstrauen dieses Volkes. Dieser ganze Unglaube, ich ertrage es nicht mehr. Ich werde das Volk vernichten. Komm, Mose, wir ziehen nochmal los. Kaleb und Josua kannst du mitnehmen. Ich fange mit dir ein neues Volk an. Dieses Misstrauen, das passt nicht zu mir. Und Mose sagt, Gott, das kannst du nicht bringen. Du bist der Gütige und der Barmherzige. Du bist der Gott, der uns versprochen hat, du bringst uns in das Land. Und wenn wir jetzt hier versagen, was werden die Leute über dich sagen, Gott? Du hast es nicht hingekriegt mit uns. Noch einmal, Gott, zeig uns deine Gnade und Barmherzigkeit. Und Gott sagt, ja, es stimmt, ich bin der Gnädige und Barmherzige. Ich werde dieses Volk nicht vernichten. Aber Misstrauen ist eben auch kein Papenstil. Unglaube ist etwas, was zutiefst eine Beziehung zerstört. Diese Schuld des Volkes, die hat leider Konsequenzen. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Dann heißt es da nämlich, der Herr sagte zu Mose und Aaron, wie lange soll ich es noch hinnehmen, dass dieses eigensinnige Volk sich gegen mich auflehnt? Ich habe wohl gehört, wie sie gegen mich murren. Richte ihnen meine Antwort aus. Sage zu ihnen, ich, der Herr, schwöre euch, was ihr da selbst gesagt habt, das lasse ich in Erfüllung gehen, so gewiss ich lebe. In dieser Wüste sollt ihr sterben, alle wehrfähigen Männer von 20 Jahren an aufwärts. Das ist die Strafe dafür, dass ihr euch gegen mich aufgelehnt habt. Keiner von euch soll in das Land kommen, das ich euch mit einem Eid zugesichert habe, mit Ausnahme von Kaleb und Josua. Eure kleinen Kinder dagegen, von denen ihr gesagt habt, sie werden den Feinden in die Hände fallen, die werde ich in das Land hineinbringen, das ihr verschmäht habt. Genau sie werden es in Besitz nehmen. Ihr aber werdet in dieser Wüste sterben. Gott sagt, die 40 Tage, die ihr da wart, für jede 40 Tage als Kundschafter im Land, werdet ihr ein Jahr in der Wüste herumwandern. Das mit dem Misstrauen, das ist nicht nur mal so ein schönes Predigtthema, das ist nicht ein schönes Beispiel für einen Glaubensgrundkurs, sondern das ist richtig wichtig. Das ist nämlich genau das Gegenteil von dem, was wir mit Glauben, mit unserer Existenz als Christen beschreiben. Und die Männer, die das herausgefordert haben, über die heißt es, Die Männer aber, die Mose ausgesandt hatte, um das Land zu erkunden, bestrafte der Herr auf der Stelle, sodass sie tot umfielen. Sie hat nach ihrer Rückkehr schreckliche Dinge über das Land erzählt und so die ganze Gemeinde gegen Mose aufgewiegelt und zum Murren gegen ihn gebracht. Welch ein Kontrast dazu. Kaleb, über ihn sagt Gott zu Mose: Nur meinen Diener Kaleb will ich in das Land bringen, das er erkundet hat. Seine Nachkommen sollen dort leben, denn in ihm war ein anderer Geist. Er ließ sich nicht beirren und hat mir vertraut. Was heißt das für deine Herausforderungen? Wo stehst du gerade? Was sind die Riesen in deinem Leben? Was die Sorgen, die dich auffressen? Kaleb erlebt Gott da, wo er sagt: Ich vertraue dir trotzdem. Ich halte dir das hin. Du hast mir das verheißen. Und auch für Kaleb ändert sich dann nicht alles mit einem Fingerschnipp. Er musste auch die 40-jährige Wüstenwanderung mitmachen. Aber für ihn gilt diese Strafe Gottes nicht. Er wird belohnt für seinen Glauben, für seine Treue. Er und seine Kinder, die dürfen das Land in Besitz nehmen. Dieses reiche Land, das überfließt von Milch und Honig. Und all seine Nachkommen haben Teil an diesem Segen. Und etwas später lesen wir, Kaleb zieht noch mit Anfang 80 als Anführer in den Kampf und er erobert dieses Land. Nicht, weil er selber der große, starke Mann war, sondern weil Gott auf seiner Seite steht. Weil sich das Vertrauen bewährt hat, weil die Beziehung zu diesem Gott gewachsen ist. Weil er diesem Gott vertraut hat und seinen Verheißungen und weil er sich entschieden hat, dieses Vertrauen jeden Tag neu zu leben, trotz aller Umstände. Auch wenn es im ersten Moment nicht so aussah. Und Kaleb sagt uns, auch wir stehen vor der Entscheidung, jeden Tag neu. Was prägt unsere Gedanken? Sind es unsere Ängste, unsere Sorgen? Sind es böse Gerüchte, die in der Welt sind? Und da braucht man nur mal kurz in die Nachrichten zu gucken oder am Stammtisch zu fragen, davon sind genug in der Welt? Je nachdem, wen man gerade fragen will. Oder vertrauen wir darauf, was Gott seinen Menschen zusagt? Vertrauen wir darauf, dass er den Wind stillt, dass er uns durch Feuer und Wasser begleitet. Kaleb zeigt uns, das sind genau diese Situationen. Und wo wir die Entscheidung treffen, Gott zu vertrauen, da wächst unser Glaube. Genau da, da wird er stärker. Und dass wir das erleben, gerade in unseren Situationen, den Herausforderungen des Alltags, das wünsche ich uns, dass wir erleben, da wo wir Gott vertrauen, da ist er treu und gerecht, er steht zu uns und unsere Beziehung, unser Glauben, unser Vertrauen darf immer mehr wachsen. Amen.